jetzt bekommen wir mit KI einen Ferrari-Motor und jetzt ist eigentlich die Überlegung, versuche ich den jetzt in eine Pferdekutsche einzusetzen, weil ich denke, das ist jetzt der richtige Ansatz, oder sage ich, nee, also ich überlege mir jetzt eigentlich eher, ob ich mir ein neues Fortbewegungsmittel schaffe. Ja, und dieses Mindset, das ist definitiv notwendig.
Willkommen beim Big Bang Podcast, dem offiziellen Podcast zum Big Bang KI Festival. In dieser Folge geht es um einen nächsten Entwicklungsschritt von KI. Und zwar weg vom reinen Antworten hin zum eigenständigen Handeln. Ich bin Aysche Mese, Festival-Host des Big Bang KI Festivals und CEO von DUB Unternehmer. Mein heutiger Gast ist Stefan Karg, Senior Expert und Verantwortlicher für Gen AI im Corporate Brand Marketing bei Bosch Rexroth. Er ist Unternehmer und jemand, der sich intensiv mit der Frage beschäftigt, wie KI nicht nur unterstützt, sondern eigenständig Aufgaben übernimmt. Ich bin schon sehr gespannt. Beim Big Bang KI Festival wird er genau darüber sprechen, nämlich Agentic AI. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
Hallo Aysche, ich freue mich, hier zu sein.
Stell dir mal vor, du kommst morgen in ein Unternehmen und dort arbeiten bereits mehrere KI-Systeme eigenständig im Hintergrund. Woran würdest du als erstes merken, dass sich hier wirklich etwas verändert hat?
Genau, also angenommen, ich würde jetzt in ein neues Unternehmen kommen. Also ich habe nicht vor, meinen Job zu wechseln. Aber woran würde ich es merken? Vielleicht in ein paar Jahren, indem ich direkt schon von einem Roboter begrüßt wird, der mir eine Tasse Kaffee reicht. Ich glaube, da sind wir noch nicht so weit. Ich glaube, man merkt es bei Unternehmen heute schon an, wenn einfach die Stimmung deutlich entspannter ist. Ja, wenn so eine Ruhe eingekehrt ist, weil so das ganze Grundrauschen, das es in der Vergangenheit gab, dass so die ganzen Leute unter Strom stehen, Stress haben, zunehmend an die KI übergeben wird und man eigentlich wieder ja viel mehr Freiheiten hat, an den wirklich spannenden Themen zu arbeiten und an den Themen, die einem auch Spaß machen. Ja, also würde ich sagen, da ist so eine komplett neue Grundhaltung im Unternehmen. Und ich glaube, die merkt man auch.
Und viele sprechen ja auch über die KI sehr viel. Und oft bleibt es aber sehr abstrakt. Gab es denn für dich einen konkreten Moment, in dem du gemerkt hast, dass jetzt mehr als nur irgendein Tool, das man jetzt neu einführt?
Genau, du hast ja gesagt, dass ich auch Unternehmer bin. Also tatsächlich neben meinem Hauptberuf bei Bosch Rexroth bin ich seit vielen, vielen Jahren auch Fotograf, also Stockfotograf. Das heißt, ich habe Bildlizenzen über die großen namhaften Plattformen vertrieben. Das war ein sehr gutes Geschäft, auch sehr lukrativ bis 2022. Da kam dann nämlich plötzlich die KI um die Ecke und so die ersten Tools wie Midjourney. Und ich habe es dann direkt gemerkt, dass einfach meine Verkaufszahlen massiv eingebrochen sind, dass eigentlich mein ganzes existierendes Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit disruptiv quasi ersetzt wurde. Das war für mich natürlich aus der Sicht schlecht als Unternehmer. Andererseits natürlich auch ganz spannend, weil ich mich dann selber mit der Technologie beschäftigt habe und eigentlich so auch zu diesem Thema kam. Und dadurch war es für mich sehr schnell nicht mehr abstrakt, sondern ich habe sowohl die positiven als auch negativen Auswirkungen von KI eigentlich wirklich hautnah erlebt. Und es war für mich dann auch so der Anlass zu sagen, okay, ich möchte das Thema eigentlich sehr stark auch im Unternehmen hier treiben.
Und auf der persönlichen Ebene, was hat sich durch KI in deiner eigenen Arbeitsweise verändert? Also ich meine, einmal dein Geschäft haben wir jetzt gehört, ne? Und aber so im eigenen Arbeitsalltag?
Genau, also mein Arbeitsalltag ist jetzt komplett von KI bestimmt, weil ich das jetzt natürlich hauptberuflich machen darf. Das ist ein super spannendes Themengebiet. Was hat sich massiv verändert ist eigentlich, ich habe so ein AI-First-Mindset entwickelt. Ja, also egal, was ich eigentlich mache, ich überlege mir immer, okay, wie kann mich eigentlich die KI dabei unterstützen? Ja, und das ist natürlich was, weshalb jeder von uns natürlich Tools wie ChatGPT und Co. nutzt, weil es uns einfach unser Leben massiv vereinfacht. Ja, und das Mindset, was ich da entwickelt habe, ist eigentlich immer zu überlegen, okay, ist jetzt eine Aufgabe, die mich was kostet. Also kann tatsächlich sein Geld kostet, aber auch Zeit und Nerven. Ja, also niemand macht gerne Tätigkeiten, wo man sagt, okay, Gott, möchte ich jetzt nicht machen. Und da das Mindset zu entwickeln, eigentlich zu überlegen, okay, kann mir jetzt die KI an irgendeiner Stelle dabei helfen, die Aufgabe entweder sogar schon komplett zu übernehmen oder mich zumindest massiv zu unterstützen, damit ich mich nicht mehr mit solchen Tätigkeiten beschäftigen muss, wo ich ehrlich gesagt entweder gar keine Lust drauf habe oder wo dem Unternehmen auch nicht immer was im direkten Maße bringt.
Kannst du dich noch erinnern, was das erste, was die erste Aufgabe war, die du der KI übergeben hast?
Also mein allererster Prompt war natürlich damals ein Bildprompt. Ja, also wie gesagt, vor 4 Jahren, wo ich dann unglaublich erstaunt war, was halt rauskommt. Ja, und das ist einfach so, glaube ich, hatte jeder diesen magischen Moment. Ich habe irgendeine Idee im Kopf. Mhm. Ja, und in der Vergangenheit, entweder man war Experte und man konnte Bilder erzeugen oder man konnte Photoshop bedienen. Mit einem Prompt kann ich es einfach umwandeln. Ja, und dasselbe ist auch, kurze Zeit später, Launch von ChatGPT, der bekannte Twitter-Post von Sam Altman, wo er gesagt hat, wir haben jetzt ein neues Tool und try talking with it here. Und ich glaube, jeder, der zum allerersten Mal damals mit ChatGPT gearbeitet hat und weiß, wie früher Google funktioniert hat und jetzt schreibe ich was und ich bekomme eine sehr, sehr natürlich, fast schon menschlich anmutende Antwort und irgendwie 5 Minuten später ist man beim Plaudern mit ChatGPT gelandet. Also das war so für mich so das, wo ich gesagt habe, okay, wow, da hat sich jetzt massiv was verändert.
Mhm. Viele Unternehmen investieren ja aktuell massiv in KI und trotzdem bleiben aber die Ergebnisse oft hinter den Erwartungen. Dazu gibt es ja auch gerade eine McKinsey-Studie, die rausgekommen ist. Ich glaube, die liegt bei unterirdischen paar Prozent, was die meisten sozusagen davon haben. Wo entsteht denn deiner Meinung nach aktuell die größte Lücke zwischen Anspruch und Realität? Ne? Weil man hört ja immer irgendwie, dass es jetzt alle arbeiten schon intensiv mit KI und wir haben enorme Produktivitätsgewinne. Aber wenn man sich irgendwelche Untersuchungen anschaut, dann ist dem ja nicht so.
Genau. Also erstens mal ist KI natürlich ein riesiges Hype-Thema. Überall wird drüber gesprochen und man hat immer so das Gefühl, oh Gott, ich verpasse was. Ja, also ich glaube, das haben jetzt viele Unternehmen verstanden. Okay, man muss jetzt mit der Zeit gehen und auf diesen Hype-Train aufspringen. Was ich sehe, was sehr viel passiert, ist, dass dann Tools in Unternehmen landen. Ja, also man besorgt die Werkzeuge und jetzt kann ich für das Unternehmen Bosch sprechen, also über den gesamten Konzern hinweg, über alle Funktionsbereiche. Ich glaube, wir haben über 300 Tools. Ja, also wir haben nicht nur ein Werkzeug, sondern wir haben einen Werkzeugkoffer oder eigentlich einen Baumarkt. Das Problem ist, es ist nicht die Werkzeuge, sondern eigentlich die Frage, was baue ich damit? Ja, und vor allem, wie wende ich die Werkzeuge an? Weil nur, weil ich jetzt ein Werkzeug in der Hand habe, heißt ja noch lange nicht, dass ich jetzt damit die richtigen Dinge anstelle. Und das ist was, wo tatsächlich Schwierigkeiten da sind. Es ist nicht damit getan, auch seitens des Managements, dass die Tools bereitgestellt werden, ist natürlich die Basis, sondern der viel, viel spannende und wichtigere Part, und das ist auch genau das, wo es so ein bisschen hakt, ist dann eben die Leute mitzunehmen, die an die Hand zu nehmen und sagen, okay, und so wendest du jetzt diese Werkzeuge an. Und vor allem auch noch eigentlich so ein Mindset mitzugeben, mit diesen neuen Werkzeugen kannst du nicht schon Existierendes bauen, besser bauen, leichter bauen, sondern vielleicht sogar komplett neue Dinge erzeugen, die vorher gar nicht möglich waren. Ja, und das ist halt das, wo ich sage, okay, da ist eine Lücke zwischen Anspruch und Realität und die muss man halt schließen, weil am Ende des Tages, wenn man Tools hat, das ist erstmal ein Kostenpunkt und nur wenn die Tools angewendet werden und wirklich Dinge, sinnvolle Dinge damit erzeugt werden, dann hat man eigentlich erst den großen Hub gemacht.
Mm. Und das haben wir auch gelesen, das ist ja auch in der Studie rausgekommen, dass die, nur weil man in Technologie investiert, aber das Change Management und Leader, also das Thema Leadership nicht angeht, dass das leider nicht funktionieren kann. Ne? Ist ja auch klar eigentlich, wir haben das hier bei uns intern auch, dass hier ein kleines AI-Enablement-Team haben, das sich in den unterschiedlichsten Bereichen für Automatisierung in erster Linie tatsächlich einsetzt und so weiter. Aber das muss man immer wieder betonen, ne? Dass das nicht ausreicht, die Tools einzukaufen oder Lizenzen zu erwerben, sondern dass man sozusagen ganz operativ am Mitarbeiter, an den Teams die Implementierung ja auch gut begleitet. Habt ihr da ein Programm bei Bosch dafür?
Für das Enabling. Mhm. Ja, also wir haben verschiedene Ansätze. Also erstens, relativ schnell, als das ganze Thema Fahrt aufgenommen hat, wurde das vom Top-Management unterstützt. Ja, also wirklich vom Top-Management bei Bosch wurde gesagt, es wird jetzt eine Projektgruppe ins Leben gerufen, GenAI, mit dem Ziel, das voranzutreiben. Und das ist natürlich auch die Basis. Also jeder Mitarbeiter muss das Gefühl haben, AI ist jetzt nicht was, was ich irgendwo so heimlich mache mit meinem privaten ChatGPT-Account, sondern es ist von oben gewünscht, dass damit gearbeitet wird. Es ist ein Verständnis da und es wird halt auch supported. Ja, und das ist was, haben wir relativ schnell gemerkt. Also wir haben dann so ein internes ChatGPT bekommen, das nennt sich Ask Bosch. Das war so eines der ersten sehr konkreten Maßnahmen, wo dann jeder Mitarbeiter gemerkt haben, okay, das wird gewünscht. Also es ist ein Tool für alle 420.000 Mitarbeiter verfügbar, kann jeder nutzen. Psychologischer Effekt, oben ist dann das Bosch-Logo drauf, wo dann auch so ein bisschen die Hemmschwelle sinkt. Ja, also wirklich, das ist jetzt offiziell, das ist ein Tool, das kann man verwenden. Und das ist eben was benötigt wird. Zudem natürlich Kompetenzen aufbauen, dass auch die Mitarbeiter ein bisschen auch die Freiräume bekommen und auch das Vertrauen, auch mal bis zu einem gewissen Grad mit KI zu spielen, ja, dass man auch so ein bisschen ein Gefühl entwickelt, was kann jetzt die Technologie. Und das sind so die Rahmenbedingungen, die müssen geschaffen werden.
Und was genau ist deine Aufgabe in dem Bereich dann? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, also ich bin, wie gesagt, im zentralen Marketing tätig, im Bereich Branding. Also unser Fokus ist, wie gesagt, auf die Marke und dass wir natürlich Content generieren, was nach Rexroth aussieht und sich nach Bosch Rexroth anhört. Und meine Aufgabe ist, ich bin eben zuständig für die GenAI-Themen. Mhm. Also es ist eine Mischung aus Scouting, was natürlich der spannendste Part ist. Also ich habe die Freiräume, die Tools auszuprobieren und die Use Cases zu testen. Dann aber klassische Rolle von einer Zentralfunktion des Enablement. Mhm. Ja, also ich bin am Ende des Tages nicht derjenige, der Content erzeugt, sondern das sind dann die Fachmarketingabteilungen. Aber ich muss halt die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir die richtigen Tools im Unternehmen haben, dass die Leute die Kompetenzen haben, mit den Tools zu arbeiten und dass halt auch so ein bisschen die rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt sind. Und tatsächlich ein Großteil meiner Aufgaben ist dann eben auch Schulungen anzubieten für die Mitarbeiter, dass sie eben lernen und verstehen, was kann ich jetzt mit den Tools machen. Ich bin natürlich in diversen Runden dabei, wo es auch um die ganzen Rahmenbedingungen geht, sei es jetzt legal-seitig, EU-AI-Act ist da natürlich jetzt ein ganz, ganz großes Thema. Und also klassisch bin ich ein Bindeglied zwischen vielen Funktionen, aber meine Aufgabe ist eigentlich, ja, das Unternehmen so weit zu bekommen oder unser Marketing, dass die damit arbeiten können und alle zufrieden sind und ja, also idealerweise werde ich nicht mehr kontaktiert, weil die Leute sagen, okay, jetzt kann ich damit arbeiten. Mhm. Ich freue mich natürlich immer, wenn die Kollegen mich anrufen, aber genau, das ist so die meine Rolle.
Und was ich ganz spannend finde, früher hat man ja sehr viel SEO-optimiert gearbeitet, wenn es um die Außendarstellung beziehungsweise, dass man als Unternehmen auch gefunden wird. Gut, das wird jetzt bei Bosch wahrscheinlich nicht so das größte Problem sein, aber habt ihr auch so einen Shift im Marketing von SEO Richtung Geo? Wie macht ihr das, die Sichtbarkeit in Geosystemen gewährleisten?
Genau, also ganz, ganz spannendes Thema, Geo. Und das ist eben auch was jetzt beispielsweise aus meiner Rolle heraus dann getrieben wird. Also ich bin jetzt nicht der Einzige, der sich mit Geo beschäftigt, sondern auch viele andere. Aber halt rechtzeitig zu erkennen, Achtung, es tut sich was. Und KI ist keine evolutionäre Technologie, wo man sagt, okay, jetzt habe ich was Bestehendes und ich optimiere das jetzt und bin jetzt schneller, sondern KI ist zu einem enormen Maße enorm disruptiv. Und Geo ist halt ein Paradebeispiel. Also in der Vergangenheit habe ich bei Google eine Frage eingegeben und ich habe 10 Ergebnisse. Was will ich eigentlich? Ich habe eine Frage und ich möchte eine Antwort. Und das ist eben das, wo KI heute schon massiv unterstützt, einfach zu dem Ergebnis zu kommen, was ich sehen möchte. Ja, und da haben wir ja schon relativ früh erkannt, also das ist einfach generell ein Wechsel in der User-Journey und unterstützt natürlich auch durch diverse Studien. Also gibt es einige sehr prominente Studien, die einfach auch sagen, keine Ahnung, 2027, 2028 bis zu 50% des klassischen Webseiten-Traffics geht verloren, weil die Leute im Funnel einfach sehr früh andere Tools verwenden. Ja, und dann kann man natürlich sagen, okay, ich lasse mir jetzt 50% von diesem Traffic-Kuchen wegnehmen oder ich sage, nee, wir beschäftigen uns damit, dass wir halt auch in den Large-Language-Modellen als Antwort erscheinen. Ja, und das ist was, da haben wir uns sehr stark mit beschäftigt. Wir haben Proof of Concepts gemacht, wir haben Tools getestet, wir haben versucht, Erfahrungen zu sammeln. Also was bedeutet Geo, was muss konkret gemacht werden, auch im Vergleich zum klassischen SEO. Und wir haben da sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt. Und jetzt kommen wir halt auch hier wieder in so eine Professionalisierungsphase, dass die Tools halt offiziell ongeboardet werden im Unternehmen, also verfügbar werden. Und dass dann halt eigentlich so die klassischen SEO-Experten jetzt halt das Wissen bekommen, was für georelevant ist.
Und hättest du für unsere ZuhörerInnen einen Tipp, was man so, so einen Tipp, es gibt ja wahrscheinlich viele verschiedene, auch da ein Instrumentenkasten eher, was hilft bei der Geo-Sichtbarkeit?
Genau. Also muss man sich einfach nochmal überlegen, was hat sich jetzt im Wesentlichen verändert, wie Suche funktioniert. Ja, und früher ist man halt bei Google reingegangen, man hat sein Keyword eingegeben und man hatte 10 Quellen. Am Ende des Tages, ich möchte eine Antwort zu einer Frage haben. Das ist das, was ich bei ChatGPT und bei all den anderen Tools eingebe. Und genau dieses Format ist im Wesentlichen das, was man bei der Content-Erzeugung berücksichtigen sollte. Sprich, was sehr gut funktioniert, sind eben FAQs bei Texten, dass man sich halt überlegt, was wird an Frage-Antworten gestellt. Man kann Fragen auch in den Überschriften verarbeiten, also all die Kollegen, die sich mit Webseite beschäftigen, also H2-Überschriften, da sind Fragen sehr gut angebracht und KI mag konkrete Antworten. Irgendwo zu sagen, wir sind die Besten, aber ohne messwerte, konkrete Aussagen da eigentlich zu hinterlegen, das ist auch was bei Geo nicht gut funktioniert. Also wenn man Aussagen macht, dann wirklich auch belegbar dazu sagen, okay, aus den und den Gründen. Und dann ist man gut dabei. Und klassischerweise, was wir auch erkannt haben, wenn man seine SEO-Hausaufgaben schon sehr gut gemacht hat, dann ist man natürlich bei Geo auch schon gut platziert.
Ja, danke. Das ist, glaube ich, ganz spannend, weil das aktuell ja viel diskutiert wird, ne? Gerade im Marketing, aber auch insgesamt. Und wir hatten jetzt eingangs schon mal über das Thema Agentic AI gesprochen, wenn Systeme eigenständig handeln. Wenn man über das Thema spricht, klingt ja vieles nach Effizienz. Wo hast du erlebt, dass Systeme plötzlich Dinge tun, die so niemand explizit vorgegeben hat? Also das ist ja nochmal eine Stufe weiter von den ganzen LLMs, die wir nutzen und dem Prompting und so weiter. Das Thema Agentic, das ist ja super spannend. Mhm. Genau, also wie siehst du das?
Genau, also generell Agenten natürlich ein ganz, ganz charmanter Ansatz. Also das löbliche Ziel, dass man halt Aufgaben eine KI übergibt und die KI erledigt die Aufgaben autonom oder selbstständig oder teilselbstständig. Was haben wir schon gesehen, wo es dann teilweise schräg wird, ist einfach, man muss wahnsinnig darauf achten, auf die Datenqualität, weil ein Agent kann nur so gut arbeiten wie den Inhalt, den man der KI zur Verfügung stellt und der Faktor Mensch, also ich meine, ich kann vom Bauchgefühl immer entscheiden, okay, das ist jetzt richtig oder falsch oder bei den Daten muss man vielleicht nochmal drauf hinschauen. Sorry für die Wortwahl, aber es gibt halt in der KI-Welt so immer die Aussage Shit in, Shit out. Das gilt bei Agenten eigentlich nochmal extremer, weil ein Agent ist dann eigentlich nur noch mit einem Multiplikator, also man kann Faktor 10, Faktor 100 einfach dann viel schneller, viel mehr Blödsinn erzeugen. Und das ist was, da muss man drauf achten, also passt eigentlich die Qualität und auch die Überlegung, die Dinge generell, die ich in Agenten übergeben, machen die eigentlich Sinn? Ja, also das ist jetzt auch was, anzufangen jetzt für alle Themen Agenten zu bauen. Also ich glaube, jetzt ist auch wirklich so der Zeitpunkt, sich teilweise kritisch zu hinterfragen, sind eigentlich so die Dinge, die wir heute tun, überhaupt die richtigen oder sollen wir das jetzt vielleicht auch mal als Chance begreifen, auch die Dinge mal kritisch zu hinterfragen. Ja, und das ist was, wo ich sage, da sollte man auch ein Augenmerk drauf legen. Und KI kann halt Fehler machen. Ja, das erleben wir immer wieder, kann auch mal teilweise ein schräges Ergebnis rauskommen. Das heißt, der Faktor Mensch, Human in the Loop, ist zumindest in der derzeitigen Phase von Agenten immer noch bei ganz, ganz vielen Themen super essentiell.
Wo siehst du denn die größte Chance für das Thema Agenten? Also wo macht das am meisten Sinn?
Genau. Also ich habe es eingangs schon erwähnt, also mit meinem AI-First-Mindset. Ich glaube, das ist was man generell sich überlegen kann. Welche Aufgaben sind wiederholend? Also ich muss jede Woche, jeden Tag dieselben Aufgaben machen. Welche Aufgaben kosten Zeit? Welche Aufgaben kosten Geld? Bei welchen Aufgaben muss ich mit großen Datenmengen arbeiten? Ich glaube, die sind erstmal prädestiniert, die in einen Agenten zu packen, sich auch zu überlegen im Prozess, welche Aufgaben sind jetzt nicht direkt wertschöpfend, aber notwendig. Ja, also keine Ahnung, ich muss eine Strategie erarbeiten, ich muss eine Entscheidungsvorlage erstellen für das Management. Was ist dafür notwendig? Eine solide Marktrecherche, Zahlen, Daten, Fakten zusammentragen. Da kann man sehr viel Zeit investieren. Das ist was, was man beispielsweise mit einem Deep Research Agenten super gut erledigen kann. Und am Ende des Tages, wenn ich die Quellen da habe, dann beginnt eigentlich der wertschöpfende Part, dass ich dann sagen kann, okay, jetzt kann ich loslegen, mir zu überlegen, was bedeutet das jetzt, ja. Und das sind natürlich die Aufgaben, die man an Agenten geben kann und Aufgaben, wo es in der Vergangenheit vielleicht Expertenwissen benötigt hat. Ja, da kann man natürlich auch einen Agenten super gut füttern. Wir haben beispielsweise einen Geo-Agenten gebaut, der halt Texte optimiert. Das heißt, jeder, der Content erstellt, kann den Agenten verwenden, muss jetzt aber nicht verstanden haben, welche Aspekte jetzt alle für Geo relevant sind, sondern das Wissen hat der Agent selbst. Und das ist natürlich was, also mit Agenten kann man Expertenwissen in einem Unternehmen skalierbar machen. Und das ist natürlich, sage ich, der große, spannende Hebel, weshalb ich auch Agenten als so zielführend erachte.
Und was würdest du nicht an Agenten übergeben?
Was würde ich nicht an Agenten übergeben? Also ich sage mal kritische Geschäftsprozesse. Ja, also generell muss man sich immer die Frage stellen, also welchen Datenzugriff bekommt ein Agent? Ja, also wie vertraulich sind die Daten? Wie schädigend wäre es, wenn der Agent jetzt irgendwas erzeugt und es geht nach außen? Und auch die Freigabe. Also es macht jetzt Sinn, dass man vielleicht sagt, man baut einen Agenten, der irgendwo auf Kundendaten zurückgreift, um dort Erkenntnisse herauszugewinnen. Ja, der Agent hat Leserechte. Okay, kann man machen. Ja, ist nicht so schlimm. Schlimm wäre es, wenn der Agent Schreibrechte auf die Datenbank hat und plötzlich, ich meine, wir alle haben es schon erlebt, dass teilweise halt schräge Ergebnisse rauskommen bei einem Large Language Modell und dann sagt man dem Agenten, nee, das hast du falsch verstanden. Dann kommt, ja, Entschuldigung, hast du recht und jetzt kommt die richtige Antwort. Bei einem Agenten funktioniert es halt nicht mehr, wenn er dann plötzlich sagt, jetzt habe ich halt eure Kundendatenbank einfach mal überschrieben und gelöscht. Ja, also ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, welche Prozesse und Prozessschritte kann man gut in Agenten packen, die jetzt vielleicht unkritischer sind. Ja, um da auch mal zu lernen, also wie funktioniert das Ganze, geschäftskritische Prozesse oder was, wo man sagt, okay, der läuft jetzt komplett autonom auf Autopilot, ja, und optimiert jetzt selber jegliche Inhalte und zieht sich Daten und macht da irgendwelche strategischen Entscheidungen, glaube ich, da muss man aufpassen. Ja, also dieses Human in the Loop muss man sich sehr, sehr genau stellen, welchen Autonomiegrad gibt man einem Agenten und dann eben auch, okay, wie kritisch ist die Aufgabe und auch natürlich, wie sehr vertrauen wir den Daten, die wir eigentlich dem Agenten zur Verfügung stellen.
Da stellt sich ja auch so ein bisschen die Frage nach der Verantwortung, ne? Was verändert sich denn jetzt für ein Unternehmen, wenn Aufgaben eben nicht ausgeführt, sondern an Agenten oder an die KI übergeben werden? Und wer trägt dann die Verantwortung? Wie regelt ihr das? Also du hast ja gesagt, häufig Human in the Loop, ne? Aber gibt es da, ne, ab wann ist die KI, also ab wann gibt man die Verantwortung komplett ab oder nutzt man das nur unterstützend und am Ende muss der Mensch sozusagen irgendein Ergebnis irgendwo abliefern?
Genau, also das ist ein bisschen die Grundproblematik, die wir heute bei KI haben. Also es gibt sehr oft die Erwartungshaltung, dass alles, was eine KI erzeugt, zu 100% richtig sein muss. Ja, also jede Antwort muss richtig sein, jeder Prozess muss perfekt ausgeführt werden, wenn es ein Agent übernimmt. Und ganz ehrlich, so arbeiten Menschen auch nicht. Also ist auch ein Mensch macht Fehler. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, man muss die Erwartungshaltung ein bisschen nachschärfen, dass man auch sagen kann, okay, ein Agent oder eine KI, die muss nicht zu 100% perfekt laufen, aber für meine Arbeitsaufgabe 98% können wir damit leben. Also so ein bisschen auch ein unternehmerisches Denken, eine Abwägung, was sind die Chancen, was sind wirklich die Effizienzgewinne, die ich jetzt mit einer KI holen kann im Vergleich zu den Risiken, die es natürlich immer geben wird. Aber die gibt es auch bei Menschen, ja. Und das ist was, das muss man sich überlegen und dann natürlich klein starten, also erstmal Erfahrungen sammeln, vielleicht auch erstmal mit unkritischen Daten arbeiten. Wenn man dann merkt, es funktioniert, ja, dann geht es eigentlich in die nächste Stufe der Professionalisierung, dass man dann vielleicht ein bisschen größer denkt und dann vielleicht auch vom Impact her ein bisschen weiter denkt, dass man Agenten auch skaliert. Ja, also wir haben viele Agenten gebaut, erstmal so in so einem Abteilungsumfeld. Wenn man natürlich jetzt sagt, man schaltet einen Agenten für den gesamten Konzern frei, dass wirklich jeder Mitarbeiter den nutzen kann, ich glaube, da muss man nochmal ein paar Schleifen mehr drehen mit vielleicht auch unterschiedlichen Abteilungen, die da nochmal drauf schauen. Aber das ist so ein bisschen ja die Denkweise, wo es, glaube ich, Sinn macht, daran zu gehen. Und wie gesagt, das unternehmerische Denken, das ist bei diesem Thema gefordert. Und da auch ein bisschen, es ist nicht zwingend ein Risiko, aber halt zu sagen, okay, das ist jetzt eine neue Welt, wir müssen da alle jetzt ein bisschen erstmal lernen und Fuß fassen. Dieses Mindset ist natürlich schon notwendig.
Und wir haben ja eben schon mal so ein bisschen über deinen Bereich im Corporate Marketing gesprochen. Das ist ja ein Bereich, in dem sich gerade da sehr, sehr viel verändert. Was hat sich durch KI dort wirklich verbessert und was ist denn schwieriger geworden? Ich meine, so datengetrieben, das ist ja prädestiniert für KI-Systeme. Aber auf der anderen Seite ist da ja doch viel, ich sag mal, Gefühl dabei und Emotionen in dem Bereich. Wie ist da so deine Einschätzung bisher?
Genau, also was hat sich verändert, ist eben, dass wir wahnsinnig viele Dinge selber machen, wo wir in der Vergangenheit vielleicht auf externe Unterstützung angewiesen waren. Ja, also klassisch unsere Zusammenarbeit mit den Agenturen hat sich gewandelt, dass wir einfach viele Dinge selber machen können, weil wir jetzt halt die Werkzeuge haben und die Mitarbeiter, die wissen, wie man mit den Werkzeugen arbeitet und die Dinge selber bauen. Und die Zusammenarbeit auch mit Dienstleistern hat sich gewandelt. Ja, also wir können, es bedeutet jetzt nicht, dass wir alles selber machen. Also wir arbeiten nach wie vor mit Agenturen zusammen, aber wir sind in einer deutlich proaktiveren Situation. Also wir können eigentlich selber schon mit einem Konzeptentwurf starten. Ja, wir können selber schon sagen, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht. Wir haben ja schon erste Ideen visualisiert. Die sind nicht perfekt, aber ne, wir kommen schon mit was Konkreten und sind dann eigentlich viel schneller bei dem Punkt, wo man sehr, sehr konkret dann über Themen reden kann. Was hat sich auch verändert oder wo ist so ein bisschen die Gefahr, die ich auch sehe? Also wir haben jetzt Tools, wo quasi sehr viele Leute sehr viele Dinge erzeugen können. Und jetzt bin ich natürlich im Bereich Branding tätig. Mhm. Unsere Marke, die ist natürlich heilig und die ist nicht nur bei Bosch Rexroth heilig, sondern auch in der gesamten Bosch-Gruppe. Und es ist natürlich schon was, wo man aufpassen muss, dass jetzt die Marke nicht irgendwo verwässert wird. Ja, dass es einfach klare Regeln auch gibt. Okay, das kann man jetzt mit KI machen, aber es gibt halt auch einfach No-Gos. Ja, also beispielsweise unser Firmenlogo, das wird nicht angepackt, oder unser Firmengründer Robert Bosch, der wird jetzt halt nicht mit KI irgendwo lustig bearbeitet. Man kann es machen, aber da wird halt die Entscheidung getroffen, das wird halt nicht gemacht. Und was man sich natürlich auch überlegen muss, also wenn ich jetzt so bei Instagram reingehe, ich werde mittlerweile überschwemmt von KI-generiertem Content. Das ist natürlich einerseits lustig, aber man muss natürlich sich auch überlegen, möchte man jetzt mit diesem perfekten Durchschnitt mitschwimmen und man springt jetzt da auf den Zug auf, oder man versucht trotzdem, sich nochmal ein bisschen davon abzuheben, ja, dass man eben sagt, okay, man ist jetzt kreativer, oder man achtet vielleicht jetzt in dieser komplett künstlichen Welt oder zunehmend künstlichen Welt wieder viel mehr auf Authentizität. Ja, also der Faktor Mensch wird jetzt vielleicht zukünftig sogar viel noch wichtiger. Ja, und das sind so die Punkte, die uns natürlich jetzt umtreiben. Und natürlich, ja, man hat es bei dem Beispiel Geo gemerkt, also es bedeutet für viele Kompetenzen und für viele Aufgaben einfach auch ein Umdenken, dass man sagen muss, okay, das ist eine Technologie, die ist sehr, sehr schnelllebig und wir müssen einfach ja uns auch anpassen. Und es muss uns einfach auch bewusst sein, dass die Welt, wie sie in der Vergangenheit war, bei vielen, vielen Punkten in der Zukunft einfach komplett anders aussehen mag. Und da eben auch die Bereitschaft, sich da anzupassen. Also das ist auch wieder dieses Thema Transformation.
Jetzt sind wir schon bei meiner nächsten Frage angekommen. Und zwar finde ich das total spannend. Was würdest du den zukünftigen Mitarbeitenden von Bosch und auch insgesamt raten? Welche Fähigkeiten, auf was sollte man sich fokussieren, was wird wichtiger, was wird unwichtig? Ich finde das immer ganz spannend, wenn man Kinder hat, die zur Schule gehen oder irgendwie ein Studium sich aussuchen. Früher konnte man so relativ genau sagen, was so gute Jobperspektiven hat. Jetzt wird das ja irgendwie schwieriger, gerade aktuell, finde ich. Was ist deine Meinung dazu?
Genau, also ich glaube, das muss sich jeder überlegen, was sind so die Aufgaben, die man hat. Und ich habe es ja schon jetzt mehrfach erwähnt, es gibt viele Aufgaben, die sind sehr sinnvoll, dass man sie einem Agenten übergibt. Und also klassischerweise Dinge, die man in der Vergangenheit so gemanagt hat. Ich glaube, da ist die KI an vielen Punkten schneller und auch besser, das zu übernehmen. Was ein Mindset ist, was ich glaube, es notwendig ist, ist dieses unternehmerische Denken. Ja, also angenommen, ich habe gar keine Hürden mehr. Angenommen, ich bekomme Tools an die Hand, wo ich einfach Ideen, die ich in meinem Kopf habe, umsetzen kann. Ja, also das nächste große Buzzword ist Vibe-Coding, also dass ich mir jetzt eigentlich komplette IT-Lösungen selber programmieren kann. Das ist natürlich super spannend, weil für mich dann diese Hemmschwelle wegfällt, dass ich zwar weiß, was ich brauche, aber bisher immer daran gescheitert bin, dass ich nicht weiß, wie ich es umsetzen kann. Ja, und das ist natürlich was, wo jetzt die KI reinkommt und sagt, okay, nee, also mit Vibe Coding beschreibe deine Idee und es wird dir gebaut und es wird dir programmiert. Ja, und das ist natürlich was, wo ich sage, das ist ein ganz, ganz großes Umdenken, dass die Mitarbeitenden eigentlich viel lösungsorientierter denken können. Ja, so ein bisschen der, ich nenne es immer so Pippi Langstrumpf-Ansatz, also ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und das ist natürlich was, wo ich sage, super, ja, also wenn ich da mehr Freiheiten bekomme, eigentlich unternehmerisch die Dinge voranzutreiben, weil ich mir nicht mehr Gedanken darüber machen muss, wie das jetzt technisch funktioniert, dann kann ich natürlich einen gigantischen Impact generieren. Ja, und das ist was, wie gesagt, das ist einfach ein Umdenken vom Mindset. Wie gesagt, jetzt ist auch die Zeit, dass man Bestehendes auch mal hinterfragen sollte. Und das würde ich auch jedem nahelegen. Also, jetzt bekommen wir mit KI einen Ferrari-Motor und jetzt ist eigentlich die Überlegung, versuche ich den jetzt in die Pferdekutsche einzusetzen, weil ich denke, das ist jetzt der richtige Ansatz. Mhm. Oder sage ich, nee, also ich überlege mir jetzt eigentlich eher, ob ich mir ein neues Fortbewegungsmittel schaffe. Mhm. Ja, und dieses Mindset, das ist definitiv notwendig und wie gesagt, mit der Zeit gehen. Also das ist eine wahnsinnig disruptive Technologie. Wenn man nicht auf der Strecke bleiben will, dann begreift man eben die Technologie als Chance und es gibt unglaublich viele spannende Themenfelder, wo man sich jetzt reinentwickeln kann, wenn man eben bereit ist, sich auch die Expertise anzueignen.
Ja, finde ich schönes Bild mit dem Motor und der Kutsche und eben auch da im richtigen Körper da drumherum. Ne? Ich habe immer gerne noch eine Antwort zu unserer obligatorischen KI-Frage, weil das ist immer sehr spannend, finde ich. Das entwickelt sich auch permanent. Welches KI-Tool ist denn aktuell dein Favorite, also im beruflichen oder privaten Kontext?
Genau, also man hat jetzt, glaube ich, schon ein bisschen rausgehört. Es gibt so ein Thema, was mich komplett begeistert. Und das ist jetzt nicht Geo, das ist auch cool. Das ist tatsächlich das Vibe-Coding. Mhm. Ja, weil das einfach nochmal der nächste Entwicklungsschritt ist, hin wirklich konkrete Dinge zu erschaffen. Und die Tools, die mich da tatsächlich momentan sehr stark umtreiben und wo ich teilweise auch bis spät nachts privat teste, sind da die typischen Vibe-Coding-Tools. Ja, da ist jetzt Claude natürlich eines der großen Tools, aber ich habe auch schon sehr, sehr viel mit Google AI Studio gearbeitet oder Google Anti-Gravity und das kann ich auch jedem nahelegen, damit mal zu arbeiten. Das war für mich ein genauso großer Wow-Moment, wie ich es damals beim ersten Mal mit ChatGPT hatte, wenn man echt sagt, okay, bau mir ein Tool, was das und das machen kann und 2 Minuten später habe ich einen ersten klickbaren Prototypen. Das ist halt einfach, das ist krass. Ja. Und das ist was, wo ich momentan total drauf abfahre. Also kann es gar nicht anders sein.
Ja, bei uns, wir haben ja auch eine kleine Abteilung, die sich mit dem Thema beschäftigt und die sind auch jeden Tag, höre ich immer nur, dass Code so toll ist und jetzt das kann und das kann und es nur noch eine Frage der Zeit ist, dass wir alle ersetzt sind. Nee, so schnell geht das, glaube ich, nicht, aber es ist schon sehr erstaunlich, was man damit machen kann. Und gibt es einen bestimmten Prompt oder eine Arbeitsweise, Denkweise, einen kleinen Trick im Umgang mit der KI, den du unseren ZuhörerInnen empfehlen würdest?
Genau. Jetzt sind wir wieder angelangt, quasi wie bediene ich die Werkzeuge. Und in der Vergangenheit war es mal so ein bisschen den Ansatz, okay, man muss jetzt irgendwo den Leuten beibringen, was ist jetzt so der perfekte Prompt. Ja, und von diesem Ansatz bin ich ehrlich gesagt größtenteils weggekommen, dass ich mir also sage, dass ich jetzt der Experte für alles bin und ich kann jetzt den perfekten Prompt schreiben. Also ich verfahre da mit einem Ansatz, ich nenne es mal so ein bisschen Meta-Prompting, dass ich eigentlich der KI die Aufgabe beschreibe. Ich muss Thema XY machen und dann eigentlich erstmal die KI als Sparring-Partner nutze, um mich aufzuschlauen, was sind jetzt denn eigentlich die notwendigen Schritte? Ja, also konkretes Beispiel, ich muss bei YouTube ein Video publizieren und jetzt kann ich hier Titel, Beschreibung, alles Mögliche eingeben. Dann kann ich natürlich einen Prompt schreiben, der das für mich macht, oder ich gehe halt rein und sage, okay, wie würde der weltbeste YouTuber jetzt diese Elemente ausfüllen und erkläre mir, warum. Und dann bekomme ich eine super Antwort und dieses erkläre mir, warum, das ist eigentlich was ich immer dazu schreibe, weil ich möchte immer noch eine Erklärung haben, ja, dass die KI sagt, okay, die Beschreibung würde ich so und so gestalten oder der weltbeste YouTuber würde das so und so machen, weil. Dann lerne ich was dazu, ich habe eine super Erklärung bekommen, ich kann eigentlich entscheiden, das macht für mich Sinn und im zweiten Schritt kann ich dann sagen, okay, und das, was du jetzt für mich erarbeitet hast, wandel das um in einen Prompt, den ich für meine konkrete Aufgabe verwenden kann, wandle mir das um in eine Instruktion für einen Agenten, den ich bauen möchte. Ja, und das ist einfach ein Ansatz, wo viel, viel schneller deutlich bessere Ergebnisse herauskommen, als wenn ich jetzt selber bei Null anfange und mir selber eigentlich überlege, okay, wie schreibe ich jetzt den Prompt? Ja, zudem, dass ich noch was dazu gelernt habe.
Ja, super. Das werde ich gleich heute noch mal testen. Finde ich sehr gut, den Ansatz. Ich habe am Ende noch mal, du bist ja auch Gast beziehungsweise auf der Bühne beim Big Bang KI Festival jetzt im September bei uns. Und zu dem Inhaltlichen kommen wir beim Festival. Da dürft ihr alles schon sehr gespannt sein. Aber ich habe immer so eine kleine, am Ende so eine kleine Gossip-Abschlussfrage. Mit wem würdest du gerne beim Festival essen gehen und warum? Da kommen wir wieder zu dem Human in the Loop.
Genau. Also der Bundesdigitalminister wäre natürlich, glaube ich, spannend, um so über die Rahmenbedingungen zu reden. Aber tatsächlich, wenn ich mir einen Gast aussuchen dürfte, dann wäre es Yuval Noah Harari, also der weltbekannte Autor. Der hat unglaublich tolle Bücher geschrieben, die sich schon mit künstlicher Intelligenz beschäftigen, also Nexus oder Homo Deus, also tolle Buchempfehlungen. Und mit dem würde ich mich einfach unterhalten bei einem Gläschen Wein. Eigentlich so ein bisschen das große Ganze. Also wo entwickelt sich die Menschheit hin? Wie sieht vielleicht unsere Realität, unsere Gesellschaft in 10, 20 Jahren aus? Und das sind eigentlich so wirklich die großen, tiefgreifenden Fragen, wo es für mich ultra spannend wäre, mich mit jemandem zu unterhalten, der sich da schon sehr stark damit beschäftigt hat. Mhm.
Ja, super. Danke dir. Stefan, das war unser Gespräch. Was hängen bleibt, KI verändert gerade nicht nur einzelne Prozesse, sondern die Art, wie Unternehmen arbeiten, entscheiden und Verantwortung organisieren. Vielen Dank für den Einblick bei euch. Und wenn euch genau diese Perspektiven interessieren, also nicht nur, was technologisch möglich ist, sondern was davon im Alltag wirklich funktioniert, dann lohnt sich ein Blick auf das Big Bang KI Festival 2026 am 16. und 17. September in Berlin. Dort treffen sich EntscheiderInnen, die genau diese Fragen weiterdenken. Wie setzen wir KI sinnvoll ein? Wo bringt sie einen echten Mehrwert und wo eben nicht? Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge unseres Big Bang Podcasts.